Botschaft unerschlossen, weil ja eigentlich in der Bibel nicht die Antworten auf unsere Fragen stehen, sondern weil ja eigentlich in der Bibel uns Fragen gestellt werden, auf die wir von uns aus nie kommen würden und die wir vielleicht uns gar nicht stellen wollen. Also die biblische Botschaft ist viel, viel umfangreicher als das, wovon wir denken, dass man da mal nachsuchen könnte in der Bibel. Das ist mühsam. Und das wird auch heute Morgen nicht mühsam sein, aber richtig, richtig Arbeit. Aber wir werden sehen, uns erschließen sich Dinge, die wir von uns aus niemals gesucht hätten in der Bibel. Schlagt mal auf, Römerbrief. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. No Bible, no breakfast. Schlagt mal auf, Römer 1. Römer, wisst ihr, ja, Neues Testament, ziemlich hinten. Neues Testament. Evangelien, Apostelgeschichte, Römer 1, Vers 8 bis 17. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir gar nicht alles, aber dass ihr noch Frühstück kriegt. Römer 1, 8 bis 17. Wir könnten ja Reihe umlesen, aber das ist jetzt ein bisschen schwierig hier, also lese ich mal vor. Ja? Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, wo er noch nie gewesen war: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter den anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Jesus, danke für dein Wort. Es ist schwer zu verstehen für uns, aber durch deinen Heiligen Geist bitten wir, dass du etwas von dem uns erschließt, dass du uns das verstehen lässt heute Morgen, wovon du möchtest, dass wir es verstehen. Amen. Ich habe das überschrieben mit Glauben teilen und Glauben stärken. Paulus sagt, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Ich danke, wörtlich übersetzt, ist es dankend anbeten. Also, wenn Paulus an die Gemeinde in Rom denkt, dann ist er begeistert. Da sagt er, ja, Mensch, dass ich das noch erleben darf, was man da so hört. Und er ist begeistert darüber, dass dort, wie auch an anderen Orten, die Gemeinde Jesu wächst und an vielen anderen Orten neu entsteht. Für Paulus ist es eine unwahrscheinliche Ermutigung, das zu sehen, obwohl er ja zum Wachstum der Gemeinde in Rom bisher nichts beigetragen hat. Er war da ja nie gewesen. Die Gemeinde war durch andere Leute gegründet worden. Und nichtsdestotrotz sagt er, Mensch, wenn ich das höre, dass es in Rom, dass bei euch auch Gemeinde ist, dass es da vorangeht, das ermutigt mich, da danke ich Gott für jeden Morgen. Das ist die Sicht des Paulus auf die Gemeinde Jesu weltweit. Was beschäftigt uns, wenn wir an die Gemeinde Jesu denken? An die Kirche weltweit. Mit Kirche meine ich jetzt nicht eine Organisation, lutherisch oder katholisch oder so, sondern eben die Gemeinschaft der Glauben. Wenn wir an Gemeinde Jesu denken, Grund zu danken und begeistert zu sein. Ich sage euch mal einiges, was einen begeistern könnte. Jedes Jahr wächst die Gemeinde Jesu weltweit um 7%. Jeden Tag im Durchschnitt, heute an Pfingsten wahrscheinlich ein Vielfaches, weil das in manchen Ländern so üblich ist, aber jeden Tag im Durchschnitt werden weltweit 70.000 Menschen getauft. Zwischen 2005 und 2010 sind 2 Millionen neue Gemeinden entstanden. Allein in Bangladesch entstehen jede Woche 5 neue Gemeinden. In Kasachstan, wo ich beruflich viel mit zu tun hatte, gab es 1999 40 namentlich bekannte Gläubige. Heute gibt es über 50.000 innerhalb von 10 Jahren. Und zwar ganz überwiegend ehemalige Moslems, wo man noch vor 10 Jahren das gar nicht erlebte. Das gab es eigentlich gar nicht, dass Muslime sich bekehrten. Bis auf ganz wenige Einzelfälle, die man dann in aller Welt rumerzählt und in Zeitschriften von berichtete. Wirklich eine Revolution, die wir da sehen in den letzten Jahren. In Indien, wo wir als EC viel zu tun haben, da gibt es wachsende Gemeinden, allein, selbst im Norden des Landes, wo es sehr, sehr schwierig ist, im Süden ist es ein bisschen anders, für Christen, da gibt es mehrere Gemeinden mit mittlerweile über 12.000 Mitgliedern. In China werden allein in den registrierten Gemeinden, von den größeren, nicht registrierten, mal gar nicht gesprochen, werden in den registrierten Gemeinden 6 Gemeinden gegründet und 3 Kirchen eingeweiht. Täglich in China. Ich habe in einer Zeitschrift stand neulich, jetzt gerade eine Meldung, in der Ukraine haben die Baptisten bei einer 3-monatigen landesweiten Evangelisationskampagne 48 neue Gemeinden gegründet. 35 Teams führten in verschiedenen Städten und Gemeinden evangelistische Aktionen durch. Dabei haben rund 4.000 Menschen eine Entscheidung für Christus getroffen. Also, begeisternde Dinge, finde ich. Ich war lange Zeit, habe ich Verantwortung getragen in der Leitung der weltweiten evangelischen Allianz. Und zu uns kam der Generalsekretär der Vereinten Nationen und hat gesagt, kann ich mit Ihnen sprechen? Selbstverständlich gerne. Und er hat gesagt, wir brauchen die Kirchen. Wir als die Vereinten Nationen, es gibt weltweit so riesige Probleme, die ganze AIDS-Problematik zum Beispiel, wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, die Basis der Bevölkerung zu erreichen mit unseren ganzen Gesundheitsprogrammen. Wir können Gesetze machen, wir können das alle beschließen, wir können es aber nicht machen. Und wir haben uns überlegt, wir jetzt, die Vereinten Nationen, wer kann uns denn eigentlich helfen? Gibt es irgendeine Bewegung weltweit, die Infrastruktur hat, die Möglichkeiten hat, wirklich Milliarden von Menschen an der Basis zu erreichen? Und wir haben alle möglichen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen durchgegangen und wir haben gefunden, es sind eigentlich die Kirchen, die wir bräuchten. Mit anderen Worten, diese Worte gebrauchen die natürlich nicht, aber die Gemeinde Jesu, die Gemeinde der Gläubigen, die haben weltweit das größte Netzwerk, um wirklich einen Unterschied zu machen, um wirklich die großen Probleme dieser Welt nicht zu lösen, aber am meisten zu ihrer Lösung beizutragen. Und da gehören wir zu. Es ist nicht nur klein, klein wie in unserem Jugendkreis. Wir sind Teil der größten Bewegung weltweit, die kraftvollste Bewegung, die es überhaupt gibt. Kann man sich doch auch mal daran erinnern, wenn wir immer denken, dass alles so schwierig ist. Was es ja auch oft ist. Ist es das, was unsere Gedanken bestimmt? Diese große, begeisternde Perspektive, wenn wir über Gemeinde Jesu reden und uns unterhalten? Oder was ist es, was unsere Gedanken beschäftigt, wenn wir zur Ruhe kommen oder nachts aufwachen? Ich sage, meistens beschäftigt uns doch Folgendes. Der Ärger, dass die Schwedenfreizeit nicht zustande kam, die Finanzen der Gemeinde und der Gemeinschaft, dass das so wenig ist. Moment, ja, genau. Ich habe mir heute Morgen noch ausgedacht, was uns noch so, ja genau, das Generve der alten Leute, weil wir, also alt, alle über 30, sagen wir mal, ja, das Generve der alten Leute, dass wir im letzten Gottesdienst wieder 3 englische Lieder gesungen haben, dass sich im Jugendkreis alle immer nur bedienen lassen und keiner Verantwortung übernehmen will. Also das sind doch meistens die Dinge, die uns beschäftigen. Das ist ja auch manchmal ärgerlich und nervig, aber ich möchte euch wirklich anstecken mit dieser Perspektive, die der Paulus hat, dass man begeistert ist über das, was sich weltweit tut, dass die Gemeinde Jesu wächst und welches unwahrscheinliches Potenzial wir haben. Und ich wünsche mir, dass all die Kleinigkeiten, das tägliche Generve vor diesem Hintergrund der gewaltigen Entwicklung des Reiches Gottes zurücktreten, ja, und wir diese Perspektive gewinnen. Dazu muss man natürlich was wissen von dem, was weltweit geschieht. Und dazu gibt es ja gerade auch hier in Württemberg ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ja die vielen Missionsgesellschaften, die es hier gibt, die nicht nur ihre Rundbriefe vierteljährlich, sondern die ihre Gebetsmails täglich rumschicken, wo man auf der Homepage gucken kann, was geschieht, wo man zu den Missionsfesten hingehen kann und eben etwas sehen von dem, was Gott weltweit tut. Das wird euch, eurer örtlichen Jugendarbeit gut tun, wenn ihr diesen weltweiten Blick habt. Das wird euch inspirieren. Vers 9, Paulus schreibt weiter, Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Paulus ist getrieben von der Sehnsucht, die Geschwister in Rom einmal zu treffen, zu besuchen. Das scheint ihm geradezu eine heilige Verpflichtung zu sein, weil er Gott als Zeugen darüber anruft. Jedenfalls ist es sein Herzenswunsch und seine dringende Bitte an Gott. Was will Paulus unbedingt in Rom? Seine Lebensberufung ist ja, heute würde man sagen, die urbane Evangelisation, also in zentralen Städten Gemeinde zu gründen. Das war aber in Rom schon geschehen, also dafür brauchte man ihn da eigentlich nicht. Nein, der Grund ist Vers 11, mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, oder besser gesagt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren Glauben und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Also, Paulus sagt, ich sehne mich danach, er hat den Wunsch, von dem, was Gott ihm an geistlichem Wissen, an Erfahrung gegeben hat, an die Römer weiterzugeben. Damit will er sie stärken, stützen, Halt geben. Aber mehr noch, er möchte mit ihnen in Austausch treten, ins Geben und Nehmen und durch ihren Glauben, also durch das, was Gott ihnen gegeben hat, was Gott an ihnen tut, möchte er gestärkt werden. Er müsste durch sie getröstet, und das Wort im Griechischen bedeutet ja Trost, bedeutet auch Korrektur, er möchte getröstet werden, aufgebaut, korrigiert, inspiriert werden, indem er etwas erfährt von dem, was Gott dort in Rom tut. Und diese Kombination finde ich so wichtig, auch faszinierend, diese Kombination aus Selbstbewusstsein einerseits und Wunsch nach Ergänzung. Also, damit will ich sagen, Paulus schreibt nicht, ihr Römer, ihr armen, geistlosen Würstchen, ja, freut euch, ich komme demnächst und dann werdet ihr erstmal eine vollmächtige Botschaft hören. Also setzt euch schon mal hin, schnallt euch an und freut euch, dass ich komme. Das schreibt er nicht. Er sagt aber auch nicht, ihr lieben Römer, ich komme vielleicht mal, aber habt keine Angst. Ich will auch ganz gewiss lieb sein und keinen Ärger machen und ich will mich nicht in den Vordergrund drängen. Bitte erlaubt mir, nichts nutzigem Wurm zu euren Füßen zu sitzen und eure Weisheit in mich aufzusaugen. Das schreibt er auch nicht. Also weder so unterwürfig noch überheblich, sondern er sagt, passt auf Leute, ich komme. Und wenn ich komme, dann machen wir gegenseitig Bescherung. Ich habe euch was zu geben, was Gott mir gegeben hat, das teile ich mit euch. Und ich bin gespannt, von euch zu lernen, von euch das zu bekommen, was Gott euch für mich gegeben hat. Paulus ist ganz begeistert über das, was er hat, also wie über schöne Geschenke, die man gekauft hat. Und wenn man sich darauf freut, sie anderen zu schenken und dann zu sehen, die strahlenden Gesichter, wenn andere das auspacken. Also wenn man Kindern oder Patenkindern was Schönes kauft, dann packt man das ein, dann freut man sich ja, möchte man dabei sein, wie die das auspacken und zu sehen, wie die sich freuen. Tun sie auch meistens. Und genauso sagt das Paulus, Mensch, ich freue mich schon darauf, ich will euch das bringen und dann wird das für mich ganz toll sein, zu sehen, wie ihr euch freut, wie ihr begeistert seid über die Botschaft, die ich für euch habe. Freust du dich so auf die nächste Jugendstunde, wo du dich hast eingetragen in der Liste oder hast eintragen lassen, die Andacht zu halten? Gehst du dahin in dieser Freude? Ja, das wird was sein, was ich denen vorbereitet habe. Die werden ja, ein Strahlen wird über die Gesichter gehen, wenn sie das hören, was ich ihnen zu sagen habe, was der Herr mir geschenkt. Es ist wahrscheinlich nicht so, vielleicht schließe ich auch nur von mir auf andere, bei mir ist es jedenfalls erst langsam so, dass diese Ahnung wächst, dass es ja auch so sein könnte, dass man auch ein bisschen Freude über das mitbringen kann, was Gott einem gegeben hat, um es mit anderen zu teilen. An sich ist dies aber, glaube ich, eine Aufgabe für uns alle. Wie kommt es, dass wir oft so wenig begeistert davon sind, verschenken zu dürfen, was Gott uns gegeben hat? Eigentlich ist es ja mehr Pflichtbewusstsein oft oder zitternd und zagend, dass wir da uns hinstellen und das austeilen, was Gott uns gegeben hat. Also Paulus ist begeistert davon, das heißt ja nicht auch, dass er nicht am Angst gehabt hat davor, aber seine Grundhaltung ist, es ist schön, dass ich was weitergeben kann. Und gleichzeitig ist er gespannt auf das, was die Römer für ihn haben. Gespannt wie das Kind, das am zweiten Weihnachtstag zu Oma fährt, weil es da nochmal Bescherung gibt. Ich bin wirklich gespannt, was ihr für mich habt. sind wir so gespannt, wenn wir in den Gottesdienst gehen oder in die Jugendstunde. Sondern ich bin schon ganz aufgeregt, ja, was der Herr heute wieder für mich hat. Diese Haltung ist meistens nicht so da. Schade eigentlich. Wir hätten aber allen Grund dazu, wenn wir in der Gemeinschaft der Heiligen zusammenkommen. Der Philosoph Kierkegaard hat mal gesagt, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, begegnet ein Abgrund dem Abgrund. Das stimmt auch, das gilt für den unerlösten Menschen, aber wenn zwei Wiedergeborene zusammentreffen, dann begegnet Glaube, Heiliger Geist begegnet Heiligen Geist, Begnadigung begegnet Begnadigung. Und das ist eine Glaubensstärkung, als Heilige, als Wiedergeborene zusammenzukommen. Ich bin, obgleich ich sehr, wie man auch hört, norddeutsch eigentlich bin, von Geburt und Prägung her, bin ich durch verschiedene Führungen verschiedene Lebensführungen, bin ich aufgewachsen in enger Verbindung mit dem württembergischen Pietismus, mit einer sehr profilierten pietistischen Gemeinschaft. Da war manches auch sehr speziell, aber vieles war eben auch sehr gut, und zu den sehr guten Dingen, die ich gelernt und die mich auch lebenslang begleiten, gehört die Tradition der Brüderbesuche. Heute hieß es natürlich Brüder und Brüderinnen, Schwestern und Schwesterinnenbesuche, also früher sagte man nur Brüderbesuche. Und das war so die Übung, dass man, wenn man irgendwo hinfuhr, privat oder beruflich, dass man immer guckte, Mensch, wo sind die Geschwister? Und wenn es eben ging, machte man ganz kurz einen Besuch. Vielleicht hatte man gar keine Zeit, groß sich hinzusetzen. Man kam nur, klingelte, sagt, hallo, ich wollte euch mal sehen, wollte einfach mich freuen, dass es euch gibt, euch kurz grüßen, vielleicht beten wir kurz zusammen und dann fahre ich weiter. Es hat mich sehr beeindruckt, diese Übung, sich gegenseitig zu stärken, allein nur dadurch, dass man sich gegenseitig ja vorführt, wieder leibhaftig in Erscheinung tritt und wieder merkt, dass es den anderen gibt. Was Wunderbares. Ich wollte euch einfach nur mal sehen. Denn das ist die Erfahrung des Paulus, der Glaube des Bruders, der Glaube der Schwester stärkt meinen Glauben und umgekehrt. Ihr Lieben, dass ihr jetzt hier seid, dass ihr aus euren Zelten gekrochen seid, zum Teil noch vor dem Frühstück, in der Erwartung, dass Gott an diesem Pfingstmorgen etwas für euch bereit hat, das stärkt meinen Glauben. Dass ich, Mensch, da muss doch etwas sein, da müssen doch die Leute Erfahrungen gemacht haben, da muss doch etwas sein, die kommen doch nicht, weil ich so graue Haare oder blaue Augen habe, sondern die kommen doch, weil sie irgendwie die Erfahrung gemacht haben, dass im gemeinsamen Betrachten des Wortes Gottes was passiert. Und diese eure Überzeugung, die steckt mich ja wieder an. Und ich sage, ja, es lohnt sich. Ich will auch da immer wieder mich freuen, wenn ich Gelegenheit habe, das Wort Gottes zu hören. Sich selbst zu empfangen und weiterzugeben, ist hier die Botschaft. Und eben auch, nehme ich ja auch so den Worten des Paulus, nicht nur, dass wir uns gegenseitig sagen, sondern schon, dass es uns gibt, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen. Da hat mir zum Beispiel meine Frau auch mal eine Lehre erteilt. Ich bin ja auch Glied einer Kirchengemeinde und wir arbeiten da auch mit. Ich bin oft natürlich sonntags nicht da, aber wenn es eben geht, arbeite ich da mit, helfe so ein bisschen, wo es halt nötig ist und gehöre auch zum Hauskreis. Manchmal aber, jedenfalls viele Jahre, fiel es mir manchmal schwer, weil das so ist, einmal bin ich sehr viel unterwegs, da bin ich morgens um 6 weg oder um 5 und komme dann gerade um 8 Uhr wieder, dann Hauskreis, hatte ich oft keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Oder ich war vielleicht zu Hause, da hatte ich aber vormittags einen Artikel geschrieben für irgendeine fromme Zeitung und nachmittags habe ich eine Predigt vorbereitet, den ganzen Tag am Bibeltext studiert und dann abends in Hauskreis, was machen wir denn jetzt? Ach ja, toll, wir könnten mal zusammen einen Bibeltext lesen, ja. Das war mir oft so mühsam. Da habe ich oftmals gesagt, nee, du Schatz, bitte grüße die Leute, geh alleine. Und da hat mir eine Frau gesagt, ich kann das verstehen, okay, aber denk auch mal dran, irgendwie so, es geht ja nicht nur darum, ob das jetzt für dich was bringt, sondern wenn die anderen, vor allem die Männer, weil die Frauen immer im Übergewicht waren da, der Rainer und der Friedemann, die freuen sich, wenn du kommst. Und das war mir eine echte Lehre. Ja, eigentlich hat sie recht. Ich freue mich ja auch immer, wenn ich nicht mit den ganzen Weibern da alleine sitze. Ja? Wenn der Rainer noch da ist. Das ist schön für mich. Mensch, der hat sich auch aufgemacht heute Abend. Der erwartet auch was vom Herrn, obwohl er so einen anstrengenden Tag hinter sich hat. Da habe ich mir gesagt, ja, das ist eigentlich, bedeutet es nicht, mich zu wichtig zu nehmen, sondern das ernst nehmen, dass die Heiligen einander trösten. Ich will auch gerne hingehen und auch glauben, dass das für andere auch eine Glaubensstärkung ist, dass es für andere schön ist, für die anderen 8 oder 6 Leute da in der Runde, dass auch ich dazukomme. Und das ist vielleicht eine Sicht, die du auch mitnehmen kannst. Soll gar nicht so eine große Belehrung sein, ein bisschen Anregung aus dem, was ich gelernt habe, wenn du dich überlegst, Mensch, oh, Mittwochabend wieder Jugendkreis, morgen schreibe ich Mathe und alles Mögliche, alles so dicht gedrängt. Manchmal ist es auch völlig okay, man soll auch nicht gesetzlich sein, dass man da immer hingehen muss, aber überleg auch das mal, Mensch, ist es nicht auch schön für die anderen, wenn ich da komme, wenn wir dann nicht nur zu sechs sind, sondern zu siebt. Ist für die anderen schön, nicht nur... Nein, ich will nicht das mit den Männern und Frauen sagen. Also man freut sich über alle, die da kommen. Gut, zurück zur Mission des Paulus, Vers 13. Oi. Gut, aber ich werde euch noch frühstücken lassen, keine Angst. Vers 13, ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich unter euch Frucht schaffe. So, jetzt Vers 14, darum geht es mir eigentlich. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Also, wir hatten schon gesprochen von der Sehnsucht des Paulus, nach Rom zu kommen, aber er hatte nicht nur so eine unbestimmte Sehnsucht, er hat schon Pläne gemacht, schon Fahrpläne studiert, Reiseprospekte gewälzt, er will Frucht schaffen. Und er sagt, das übergehe ich jetzt mal, also er will da predigen, ist mal die Kurzfassung, Evangelium teilen. Und er sagt, ich bin ja in der Schuld, das Evangelium abzuliefern. Und zwar wem? Den Griechen und Nichtgriechen. Das war auch wieder kurz gesagt, dort gewissermaßen eine Chiffre für Gebildete und Nichtgebildete. Und das wiederum war in der damaligen Gesellschaft die entscheidenden, die großen zwei Kategorien der Gesellschaft. Und an Bildung hing dann auch wieder Wohlstand und Nichtwohlstand. Also, was ist eine interessante Unterteilung? Er sagt hier nicht arme und reiche Juden und Nichtjuden, sondern er greift die entscheidende Unterscheidung in der damaligen Gesellschaft aus. Das heißt, ich habe die verschiedenen gesellschaftlichen Blicken im Ich habe die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen im Blick und ich weiß, dass wir das Evangelium allen schuldig sind. Und das habe ich mir, hat auch so zu mir gesprochen, denn wenn ich das heute sagen muss, wer sind die Gebildeten und Ungebildeten, was sind die entscheidenden gesellschaftlichen Gegensätze heute? Man müsste vielleicht sagen, die Überlasteten und die Arbeitslosen, die gut Abgesicherten und die Alleinerziehenden, auch die Gebildeten oder bildungsferne Schichten, sagt man ja heute, die Ungebildeten und die Gebildeten. Jetzt kann natürlich nicht jeder das Evangelium allen bringen. Niemand soll sich ja für den alleinigen der Welterlöser halten. Aber wir als Gemeinde Jesu, wir miteinander, müssen das neu hören, dass wir das Evangelium allen schuldig sind. Und wir müssen wirklich auch hier unser Defizit sehen, dass ganz allgemein wir und auch ich sage ich und ausdrücklich auch wir als EC haben, sind auch Teil dieses Bildes, dass wir ganz, ganz überwiegend in Deutschland als Christen nur so den bürgerlichen, einigermaßen gut gebildeten Mittelstand erreichen. Wir erreichen ganz, ganz wenig die Ungebildeten, wir erreichen nicht die sogenannten sozial Schwachen, wir erreichen aber auch ganz wenig die Zahnärzte und Rechtsanwälte. Wir erreichen ein ganz eingeschränktes gesellschaftliches Segment. Das kann man jetzt, da kann man natürlich Strategien jetzt zu entfalten, wie das anders sein könnte. Aber heute Morgen müssen wir uns dabei bewenden lassen, uns das bewusst zu machen. Und scan doch mal so innerlich heute Nachmittag euren Jugendkreis und sag, Mensch, wen erreichen wir? Und warum ist das eigentlich so, dass wir bei uns gar niemanden haben? Wieso fühlen sich die Leute, die nicht aufs Gymnasium gehen, bei uns vielleicht nicht so wohl? Woran könnte das liegen? Das müsste bei uns vielleicht anders sein, wenn wir andere Leute erreichen sollten. Denn wir als Gemeinde Jesu sind auch ihnen das Evangelium schuldig und nicht nur den Real- und Schülern und Gymnasiasten aus gutem Haus. Paulus sagt, ich bin ihr Schuldner. Also Schuldner muss man jetzt richtig verstehen und zwar im Sinne von Lukas 17, wo ja Jesus dieses Gleichnis erzählt und da gibt es diesen Knecht und der soll dann eben am Abend, wenn er gearbeitet hat, sollen die Knechte nicht sagen, na, wir haben das ja ganz prima gemacht, jetzt haben wir ja auch verdient, dass sie hier ein gutes Abendessen kriegen, sondern Lukas 17, Vers 10 steht, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also, es geht hier nicht, wenn Paulus von Schuldnern spricht, es geht nicht darum, dass wir uns die Seligkeit verdienen müssten, indem wir das Evangelium weitersagen, sondern um das Bewusstsein, mit dem ganzen Leben im Dienst Jesu zu stehen. Also, wichtig hier, Paulus bezeichnet sich nicht als Schuldner Gottes, so als könnte man Gott bezahlen, was wir ihm schulden. Das geht nicht. Sondern er sagt, ich bin ein Schuldner der Menschen. Ein Schuldner der Menschen, das habe ich mir so gedacht, das ist so ein bisschen wie, kann man das verstehen, im Sinne des Grundgesetzes. Im Grundgesetz steht ja Eigentum verpflichtet. Also das ist so eine moralische Verpflichtung dessen, der zu Wohlstand gekommen ist, gegenüber dem Bedürftigen. Das ist im Grundgesetz nicht genau geschrieben, so und so viel musst du dem und dem geben, aber so eine allgemeine Verpflichtung, die viel haben, das Besitz bringt mit sich eine Verpflichtung, davon etwas zu teilen. Also es geht dabei nicht um Abzahlung, sondern um Auszahlung. Nicht um Abzahlung von Schuld, sondern Auszahlung dessen, was einem anvertraut wurde. Und das ist eben hier, in dem Sinne versteht sich Paulus als Schuldner, der sagt, ich habe einen übermäßigen Reichtum bekommen und es wäre eigentlich nicht anständig, das für mich zu behalten. Das gehört sich eigentlich gar nicht. Deswegen muss ich einfach das, was ich weiß vom Evangelium, muss ich teilen mit anderen. Und er ist der Überzeugung, dass das für alle gut ist, nicht nur für ein bestimmtes intellektuell oder spirituell interessiertes Segment der Gesellschaft. Und überspringe ich jetzt. Und er sagt, warum macht er das? Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Da haben wir wieder alle die Gebildeten, Nichtgebildeten. Also diejenigen, die ursprünglich zum Gottesvolk gehören, in gleicher Weise aber auch jetzt die Heiden, wir nämlich, die Nicht-Juden. Und Paulus benennt hier die einzig wirkliche Forderung Jesu an uns, die eben immer wieder auch in den Evangelien von Jesus selbst benannt wird, nämlich diese einzige Forderung, was Jesus echt von uns erwartet, ist, dass wir uns für ihn und für das Evangelium der Gnade nicht schämen. Dass wir ständig versagen und immer wieder sündigen, das ist für Jesus kein Problem. Als du Christ wurdest, oder wenn du es noch vor dir hast, egal, Jesus wusste oder Jesus weiß, mit wem er sich einlässt. Das ist für ihn kein Problem. Wenn du über dich erschrickst, dann erschrickt Jesus nicht. Das hat er vorher gewusst, dass es eine ziemliche Pleite wird mit deinem Christenleben. Das hat er bei mir vorher gewusst, was ich für ein Feigling bin und wie blöd ich mich oft anstelle. Das schockt Jesus gar nicht. Nur eins erwartet er wirklich von uns, dass wir uns nicht schämen. Und das ist die Frage, die Jesus wirklich, die einzig wirklich mahnende Frage, die er an uns stellt. Sag mal, dass du jetzt mal das nicht so gut ausdrücken konntest, was du von mir weitersagen wolltest. Überhaupt kein Problem. Durch den Heiligen Geist transportiere ich selbst, was ich transportieren will. Aber dieser eine kritische Punkt, sagt Jesus, pass mal auf, ich hatte den Eindruck heute Morgen in der Schule, das Problem war nicht, dass du dich nicht gut ausdrücken konntest. Das Problem war, ich war dir peinlich. Ja? Du wolltest deswegen beim Mittagessen, sage ich jetzt mal mir, vielleicht an der Autobahnraststätte nicht deutlich sichtbar die Hände falten, weil es dir irgendwie peinlich war. Und das ist wirklich der Punkt, wo Jesus empfindlich ist und wo er mit uns auch nicht mit durchlässt. Er ist für uns gestorben, er hat Unvorstellbares auf sich genommen, er ist nicht nur irgendwie so gekreuzigt worden, wie viele Menschen gekreuzigt worden sind, er ist ja in die Hölle gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Einzige, er erwartet nicht, dass wir mit unserem Leben dem gerecht werden, dass wir jetzt auch unseren Teil dazu beitragen. Du kannst nichts beitragen zu deiner Seligkeit. Es ist nicht so, Gott tut 90%, wir tun 10%, Gott tut 99%, wir tun 1%, Gott tut 100%. Alles. Und wir sollen uns ihm auch dann 100% hingeben. Bei Gott hat das geklappt mit den 100%, bei uns klappt es immer wieder nicht. Das ist aber egal. Nur, wenn Gott den Eindruck haben muss, es ist uns peinlich. Ja? Wenn wir sagen, ja, irgendwie ist ja auch schon ein bisschen so peinlich, dass mit dem Seine sterben muss und mit dem ganzen Blut da am Kreuz ist auch alles ein bisschen eklig. Da möchte ich gar nicht von sprechen. Diese Peinlichkeit, ich meine, es ist ja auch sehr komisch, es sind keine schönen Geschichten. Man kommt zu uns in die Kirche und sieht einen toten Mann am Kreuz. Schön ist das nicht. Schön ist das nicht. Da gibt es Hindu-Tempel, ja gut, ja, die sind irgendwie, mal so ein fetten Buddha ist auch nicht schön, aber Hindu-Tempel gibt es, die sind irgendwie attraktiver. Da sind nicht so anstößige Dinge an der Wand. Da hängen keine toten Leute an der Wand, ja, wie bei uns. Aber das ist wirklich der Punkt. Und bitte Jesus um dieses eine. Nicht, dass du ein geistlicher Held wirst und Märtyrer oder sonst was. Das kannst du später noch werden. Aber bitte den Herrn, Herr, ich möchte wirklich, schenk mir die Liebe, dass ich begeistert bin über dich und dankbar. Und bitte hilf mir dazu, dass es niemals so weit kommt, dass ich mich für dich schäme und dass du mir peinlich bist. So. Und die ganzen anderen Zettel, jetzt tue ich ein Tat der Liebe und der Barmherzigkeit. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Die anderen Verse könnt ihr noch lesen und studieren, könnt ihr zu Hause nochmal vornehmen, manche Gedanken von heute Morgen wieder aufgreifen. Und geht in diesen Tag in dem Bewusstsein, in der Begeisterung darüber, dass wir zur weltweiten Gemeinde Jesu gehören, zu einer großen, starken Gemeinschaft, wo die Kraft des Heiligen Geistes sich zeigt und durchbricht immer mehr in dieser Welt. Geht in dem Bewusstsein, dass ihr die Gemeinschaft der anderen braucht und geh in dem Bewusstsein, dass die anderen dich auch brauchen. Und selbst wenn du nicht immer sprühst vor Begeisterung, wenn du nicht immer eine Offenbarung hast und das Klügste sagen kannst, was man sich vorstellen kann an jedem Jugendabend, geh trotzdem hin und erinnere dein Gesicht daran, bevor du gehst, dass du erlöst bist, ja? Dass du nicht ganz so blöd ausguckst, und dann sei da und vertraue dem Herrn, dass er mit dir und durch dich an diesem Reich weiterbaut. Und jetzt gesegnete Pfingsten. Amen.